Burak Özdemir mit Musikersequenzer und Aesop um 8.40 Uhr hier auf Radio 3. Heute beginnen wir mit der Lesung von Franz Kafkas Roman Der Prozess. Das war der erste, der 1925, ein Jahr nach seinem Tod, erschienen ist. Und das eigentlich gegen seinen ausdrücklichen Wunsch. Kafkas letzter Wille war es ja, dass alles, was sich bei ihm nach dem Tod an Manuskripten, Briefen, Tagebüchern und finden würde, dass das alles ungelesen verbrannt wird. Aber über diesen Willen hat sich sein Freund Max Brod hinweggesetzt. Ihm ist es also zu verdanken, dass wir Kafkas Werk überhaupt lesen können. Und der Prozess hat Kafkas Weltruhm begründet. Dadurch hat auch dieser Begriff Kafkaesque Eingang in die allgemeine Umgangssprache gefunden. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Thomas Fitzel. Thomas, du hast dich ja immer wieder mit Kafka beschäftigt, freiwillig und unfreiwillig, und auch mit diesem Roman natürlich, Der Prozess. Und du hast uns heute gleich mehrere Ausgaben hier mitgebracht. Die stapeln sich hier auf dem Studiotisch. Warum? Steht da nicht immer dasselbe drin?
Nein, steht nicht. Und vor allem diese drei Ausgaben stehen eigentlich so für die unterschiedlichen Phasen der Textaneignung. Also die erste Ausgabe, das ist quasi die Ausgabe von Max Brod, so wie Kafka der Romanprozess die Welt erobert hat. Die zweite Ausgabe ist dann quasi die kritische Ausgabe. Und die dritte Ausgabe, die dann wirklich nochmal wichtig war, das ist die Ausgabe mit den Handschriften. Und die stehen für mich ebenso für die Phasen eben Identifikation, dann Interpretation und zum Schluss sehr genaue Lektüre.
Identifikation?
Ja, wenn ich beginne mit der ersten Ausgabe, die habe ich gelesen als junger Mann, da war ich tatsächlich Landvermesser wie der K. im Schloss und stand tatsächlich auch vor meinem Prozess, das hatte ich als Prozessvorbereitung tatsächlich gelesen. Und wenn wir da eben reingehen, jetzt mal in den Inhalt, ja, das beginnt ja mit diesem wirklich weltberühmten Satz, das ist vielleicht einer der bekanntesten Sätze der Weltliteratur: Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Das Interessante für die Identifikation ist, wir erleben, alle Figuren werden genau beschrieben. Josef K. nie, weil wir eben alles aus der Sicht von Josef K. sehen. Das lädt natürlich ein. Er kann aussehen wie Anthony Perkins in der Verfilmung von Orson Welles. Er kann aber auch so aussehen wie ich. Und dann gucken wir mal diese erste Szene an. Er wird verhaftet. Wo? Im Bett morgens. Wie? Ähnlich in der Erzählung Die Verwandlung. Es beginnt im Bett. Überhaupt gibt es viele Szenen, die im Bett spielen, eigentlich öffentliche Szenen, wo man erwarten würde, ja, er trifft den Anwalt im Bett, er trifft einen Vermittler, der im Gericht helfen soll, im Bett. Während Sex findet eben nicht im Bett statt, es findet sehr viel Sex in diesem Roman statt, aber immer in irgendwelchen Winkeln, schmutzigen Ecken. Es gibt sogar auch Andeutungen von Fetisch und Sadomaso, kommt alles da drin vor. Wenn wir jetzt nochmal in diese erste Szene reinspringen, da erscheinen also morgens zwei Wächter, die sagen gar nicht, sie sind verhaftet, sondern es geht erst so hin und her, dann soll er sich anziehen, er erfährt, er ist gefangen, und dann heißt es, ja nee, er soll jetzt doch weiter seiner Arbeit nachgehen und in die Bank gehen. Er arbeitet nämlich in einer Bank. Also ist er jetzt verhaftet oder ist er nicht? Wir wissen es eigentlich erst gar nicht richtig. Das ist natürlich super spannend. Und wenn jemand gefangen und verhaftet ist, dann sind es wir als Leser. Ich hatte ja gesagt, es geht viel um Sex. Es gibt so ständig Slapstick-Szenen, so unangemessene Szenen. Da ist im Nebenraum zum Beispiel das Fräulein Bürstner, also er wohnt in seiner Pension, und die küsst er völlig übergriffig. Er schlabbert sie eigentlich richtig ab, ja. Das heißt, er küsst sie auf den Mund und dann über das ganze Gesicht wie ein durstiges Tier mit der Zunge. Also ständig erleben wir solche Szenen, seinen Kampf eben in dieses Gericht, das ein undurchdringliches Labyrinth ist, vorzudringen, etwas über seinen Prozess zu erfahren. Und das ist doch eigentlich, ja, diese kampfgebende, diese übermächtige, undurchdringliche, patriarchale Welt. Alle sind gegen einen. Ständig geht's um Scham und Peinlichkeit. Also wenn das nicht die Welt eines jungen Mannes ist, was dann?
Thomas, ich lausche dir andächtig und auch natürlich aus dem Blick von jemandem, ich habe ja Kafka gelesen, viele von uns kennen Kafka ganz gut, und das Kafkaeske und das Absurde und das Groteske bei ihm. Aber wie wurde der Roman denn beim Erscheinen aufgenommen, 25?
Ja, Kafka war durchaus ein Name, und man muss schon wissen, es gab viele Verlage, die sich sofort drum gekümmert haben, die wollten den Roman veröffentlichen. Max Brod, sein Freund, hat ihm einen kleinen Verlag gegeben, die Schmiede. Und trotzdem wurde der Roman innerhalb weniger Jahre in viele Sprachen übersetzt. Also das war schon ein Erdbeben, und dieses Übersetzen war ganz wichtig, denn unter den Nazis, ja, das war ja natürlich das große Pech von Kafka, dass dann die Nazis kamen, wurde der Roman natürlich in Deutschland verboten, überhaupt das ganze Werk von Kafka. Nur um ein Beispiel, was für ein Erdbeben das war. Ich hatte vor kurzem die Ausgabe, die Brecht besessen hatte, in der Hand. Und was macht Brecht? Er liest wirklich, das war damals quasi noch nicht aufgeschnitten, reißt wirklich Seite um Seite auf. Man kann das sehen, wie das Buch zerflettert ist. Und oben auf dem Titel, unter dem Namen von Franz Kafka, schreibt er seinen eigenen Namen und mitten im Text nochmal mitten hinein, weil er wusste ganz genau, dieser Franz Kafka, der wird mich eines Tages überstrahlen. Und das hat in ihm irgendwie eine Aggression ausgelöst, dass er das wirklich, er musste sich in dieses Buch regelrecht einschreiben.
Thomas, du bist hier mit drei Texten angekommen. Kommen wir doch mal zu den unterschiedlichen Phasen deiner Lektüre.
Wahrscheinlich bist du natürlich auch in der Schulzeit mit Interpretation und Deutung Kafkas aber geplagt natürlich worden. Und da gibt es natürlich ein unendliches Meer an Deutung. Ich habe deswegen als Student eine lange Zeit einen großen Bogen darum gemacht, weil man verliert sich hoffnungsvoll darin. Hoffnungslos, nicht hoffnungsvoll darin.
Leider hoffnungslos.
Da ist natürlich, nach dem Krieg wurde er gedeutet als Prophet eben des Totalitarismus, des Existenzialismus. Dann war natürlich die große Phase, wo man ihn vor allem als jüdischen Mystiker, als jüdischen Autor wiederentdeckt hat, durch Max Brod natürlich. Da gab es ganze Generationen, die sich in die Kabbala eingelesen haben. Natürlich muss man sich auch fragen, da gibt es ja diese Parabel vor dem Gesetz, ja? Das Wichtige ist ja zu wissen, Kafka war Jurist und er war nicht immer, wie er sich so selbst darstellt, so der arme, geplagte Mensch, der da unter seiner Arbeit leidet. Er war ein Top-Manager in einer wichtigen Versicherungsanstalt, also sowas in ja, wirklich im höheren Führungsriege, sehr gut verdient, immer unterstützt auch von seinen Arbeitgebern, also er litt überhaupt nicht. Und der hat natürlich Ahnung von Gesetz, ja, und wie er hier das zeigt, sich ständig widersprechende Formulierungen, was an diesem Gericht verlangt wird, das ist natürlich eine Karikatur. Er soll auch selber wahnsinnig gelacht haben, als er das erste Mal darüber vorgelesen hat. Da kann man natürlich auch fragen, ja, was ist das überhaupt für ein Gesetz? Es gibt einen französischen Essayist, der gerade geschrieben hat, Kafka-Misstrauen, ja. Das ist ja nicht das Gesetz, sondern da ist eher die Abwesenheit von Gesetz. Ja, das ist eine gesetzlose Zustand, den er hier beschreibt. Und natürlich ganz wichtig ist natürlich zu wissen, der biografische Zugang. Wo begann die Niederschrift des Romanes? Der Auslöser war hier in Berlin im Hotel Askanischer Hof nahe des Anhalter Bahnhofs, denn da erwartete Kafka 1914, wenige Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ein Gerichtshof in Form von drei Frauen, Felice Bauer, seine Verlobte, deren Schwester, und Grete Bloch, mit der er so eine briefliche Liebesaffäre angefangen hatte, und er hatte sogar imaginiert, in Berlin möchte er am liebsten mit beiden Frauen zusammenwohnen. Die hatten sich aber irgendwann mal untereinander verständigt und dann ihn wirklich zur Rede gestellt. Das war für ihn traumatisch. Da fing er dann die erste Niederschrift an. Und das finden wir natürlich genau hier. Fräulein Bürstner, FB, das ist Felice Bauer. Ihre Freundin Fräulein Montag ist Grete Bloch. Trotzdem muss man fragen, das ist alles interessant, aber bringt es uns weiter?
Was bringt mich am meisten weiter von dem, was du hier mitgebracht hast?
Ja, nochmal ein Erdbeben war dann, als dann die Handschrift herauskam. Ja, ich habe das hier mitgebracht. Der Roman ist ja wirklich nur so in diesen DIN A4 Heften überliefert. Ich war mal in Oxford und hatte tatsächlich Handschriften von Kafka in der Hand. Das war wirklich ein erhebender Moment, zu sehen, wie fragil das ist, auf Bleistift geschrieben. Ich hätte es ausradieren können. Das war natürlich, es gibt keine Kapitelnummerierung. All das, was wir als Roman haben, ist natürlich eine Zusammensetzung von Max Brod. Und das hat vielleicht zu einem geführt, zu einer größeren Bescheidenheit in diesem Interpretationswahn, dass man angefangen hat, eben genauer zu lesen. Was steht da eigentlich genau? Und wenn man genau liest, dann entdeckt man zum Beispiel den ganzen Slapstick bei Kafka, ja. Da gibt es eine Szene, da werden die Advokaten permanent eine Treppe runtergeworfen, wie so am Fließband und unten aufgegangen, dann wieder nach oben gebracht. Ständig sind da irgendwelche, passieren eben diese peinlichen Szenen, die von anderen Leuten beobachtet werden. Also das ist so, was er auch damals im Stummfilm sah. Und das entdeckt man, wenn man wirklich sich darauf einlässt, einfach zu lesen. Und als letztes habe ich dann noch mitgebracht, was gerade erschienen ist, von Rainer Stach. Das ist vielleicht der gute Kompromiss aus allen drei Zugängen. Der Text, so wie er ist. Und dazu gibt es Erläuterungen, was wir wissen müssen, was wir vielleicht nicht verstehen, aber keine Interpretation.
Thomas Fitzel, der ehemalige Landvermesser bei mir im Studio, ganz herzlichen Dank. Über den Roman von Franz Kafka, Der Prozess, heute startet unsere neue Lesung, 13.30 Uhr geht's los und wie immer natürlich in der Wiederholung 22.30 Uhr, alle 18 Folgen, die sind's nämlich 18 Stück, komplett bei Radio 3 im Netz und in der ARD Audiothek. Und heute Nachmittag sprechen wir außerdem mit der Literaturwissenschaftlerin Katrin Trühstedt vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung und mit dem Schriftsteller Dennis Udlo über Kafka. Das Roman hier auf Radio 3 ab 16 Uhr heute Nachmittag.